Berliner Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest der Löwenstammtisch lädt zur Episode Nummer 142. Es ist Montagabend, der 15. April 20.47 Uhr. Und Alex, wir haben ein kleines Stammtischduell. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch. In immer wechselnder Besetzung? Ja, natürlich.
Wechselnde Besetzung, ja genau. Wir grüßen Anja ans andere Ende der Welt so ein bisschen. Fast das komplett andere Ende der Welt. Indonesien, glaube ich, ist es geworden.
Lombok.
Lombok, stimmt. Das war kostenlose Werbung übrigens in der letzten Folge. Erstmal liebe Grüße, Anja. Komm sicher wieder und bis dahin halten wir die Fähnchen hoch. Aber das Schöne ist, man weiß gefühlt jede Woche nicht, in welcher Besetzung wir da sind. Das ist immer wieder eine schöne Abwechslung. Ja. Also wir wissen es im besten Fall.
Eine einzige Wundertüte. Noch eine größere Wundertüte als 60 in dieser Saison.
Wohl wahr. Und schon sind wir mitten im Thema. Alex, du warst am Wochenende im neuen Jahrenstadion von Regensburg. Oder ist gar nicht mehr so neu. Ich glaube, seit 9 Jahren steht es mittlerweile.
Also neu, ich bin jetzt ein paar Mal auch schon vorbeigefahren in meinem Leben an diesem Stadion, nachdem ich nicht so weit davon entfernt wohne. Aber jetzt am Sonntag war es sehr auffällig. Und mit neu hat dieses Stadion zumindest von außen nichts mehr zu tun. Es ist extrem ausgeblichen. Also dieses satte Rotes, ja, das satte Rot, das das mal hatte, ist mittlerweile es ist sehr ausgezogen. Also die Sonne hat da ihr Übriges getan. Und es war jetzt am Sonntag, als es sonnig war und trocken, ist es nochmal besser zur Geltung gekommen. Also man merkt, der Zahn der Zeit nagt an diesem Stadion, obwohl er noch nicht so lange nagt, aber er tut's sehr stark. Zumindest von außen.
Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass ich finde, dass Geschmäcker sind ja verschieden. Und ich bin auch der Meinung, dass zu viele Stadionneubauten sehr, sehr gleich aussehen, wie so ein Bauchkastenprinzip. Da finde ich aber ehrlicherweise das Regensburger Stadion eine wohltuende, vielleicht von der Farbe jetzt aus unserer Sicht jetzt nicht so die attraktivste, aber so grundsätzlich von dieser Konzeption, von diesem Stil, eigen, bisschen eigenständig und echt auch für die Rahmenbedingungen sehr gelungen tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann es nur so meinen Eindruck sagen. Aber wie gesagt, über Geschmäcker lässt sich ja schlecht streiten.
Ich finde es kein Highlight. Also ich finde es ist für den Zweck, taugt es absolut. Von innen ist es gut, es ist kompakt. Das Umfeld ist schön, sehr, sehr weitläufig, trotzdem einigermaßen zentral, wenn auch an der Autobahn gelegen, aber trotzdem jetzt nicht komplett weg vom Schuss. Völlig ein okayes Fußballstadion, aber ich würde es mir jetzt nicht ein Foto vom Stadion nicht auf Leinwand ziehen und dann übers Bett hängen. Da gibt es schönere Stadien. Aber
Das hätte mich jetzt auch gewundert.
Für dritte Liga reicht es, würde ich sagen.
Wie gesagt, für die Rahmenbedingungen und es sieht wenigstens nicht so ganz von der Stange aus in meinen Augen. Da gibt es andere, die sich eher gleichen. Glaube ich, da denken viele an ähnliche Stadien. Aber wir wollen jetzt hier nicht über Stadien philosophieren, wobei vielleicht hinten raus doch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen. Lass uns nochmal den Blick zurückwerfen. Wie gesagt, Alex, du warst im Jahnstadion, du warst mittendrin und steile These wahrscheinlich eher nicht, aber also mir ging es zumindest so positiv überrascht insgesamt von dem, was man da am Sonntag Mittag, / Nachmittag geboten bekommen hat von den Jungs. Ja, nicht in Weiß-Blau diesmal, sondern im Mint-Grün. Aber da war von einem Duell zwischen Top-Aufstiegskandidat und ja, noch so am Abgrund entlang schleichenden ehemaligen großen Verein, ich bin jetzt mal ganz pathetisch, da war nicht so wirklich viel Unterschied zu merken.
Es war ein Unterschied zu merken, allerdings in eine nicht zu erwartende Richtung. Ich fand, 60 hat es über 80 Minuten sehr gut gemacht. Vor allem die zweite Halbzeit war wirklich stark, sehr, sehr zielstrebig nach vorne gespielt, mit klarem Plan, sich auch getraut, Fußball zu spielen. Also schon Druck bekommen von Regensburg im Spielaufbau, aber immer oder fast immer versucht, flach hinten rauszuspielen, was teilweise für etwas Raune gesorgt hat, weil Marco Hiller ist einer, der Mittlerweile kann er's. Das war vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders. Da hat man jedes Mal den Atem angehalten, wenn er den Ball am Fuß hatte. Mittlerweile lässt er sich da kaum noch aus der Ruhe bringen. So Situationen gab es immer wieder, aber wirklich gut gelöst und gute Chancen herausgespielt und den Tabellenführer aus meiner Sicht dominiert über weite Strecken. Mein Papa, der auch im Stadion war, allerdings in einem anderen Block, mangels, ja, habe ich in der letzten Folge schon dargelegt, man hat nur eine Karte pro Mitglied bekommen. Er hat es über einen befreundeten Jan Regensburg-Fan bekommen, das Ticket. Deswegen saßen wir in anderen Blöcken, wir haben uns hin und her geschrieben und er hat zur Halbzeit geschrieben, er fragt sich, wer hier der Tabellenführer ist.
Die Frage konnte man definitiv zwischendurch stellen.
Weil 60 wirklich den Hut auf hatte, auswärts, und ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht hat.
Das muss man so festhalten. Und ja, man kann sich am Ende über dieses 1:1 ärgern. Ich sag mal, vorm Spiel hätte es wahrscheinlich jeder unterschrieben. Nach 90 Minuten musst du sagen, es sind tendenziell eher zwei verlorene Punkte. Weil die Chancen waren da. Alleine Finn Lakenmacher zweimal. Es gab aber auch nochmal einen Lattenkopfball. Also es ist jetzt nicht so, dass die Chancen nicht da gewesen wären. Da war deutlich mehr drin. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass der Regensburger Keeper Felix Gebhardt auch wirklich einen sehr guten Tag hatte. So ehrlich darf man auch sein. Trotzdem darf der ein oder andere Ball noch über die Linie gehen. Und dann geht 60 dort mit einem dicken, dicken, fetten Ausrufezeichen und 3 Punkten aus Regensburg nach Hause. Und trotzdem finde ich, ist es ein Signalwirkung, nochmal zu zeigen, was in dieser Mannschaft drinsteckt. Und es gibt, sollte eigentlich dem Löwenkosmos ein gutes Gefühl geben. Klar, dieses Ja, aber bleibt bestehen. Ja, aber es wäre mehr drin gewesen. Und dennoch glaube ich, kann man da mit einem ordentlichen Grinsen trotzdem aus diesem Wochenende rausgehen.
Es hat auch die Reaktion des Gästeblocks gezeigt. Nach dem Spiel wurden die Spieler gefeiert, minutenlang sogar. Positive Grundstimmung. Klar hat man sich geärgert, dass du das späte Gegentor fängst und das Spiel halt oder den Sieg wieder aus der Hand gibst, wie so oft. Aber in der Situation war es zu verschmerzen. Du hast gewusst, wenn du hier punktest in Regensburg, dann bist du wahrscheinlich gerettet. Bist auch, wenn du verlierst, wahrscheinlich gerettet nach den Ergebnissen der anderen Partien. Entsprechend konnte man mit so einer gewissen, ja, fast Wurstigkeit auf dieses Ergebnis schauen. Die Leistung war wirklich gut, mit Abstrichen oder mit Abzug der letzten 10 Minuten. Deswegen, ja, rundum positive Grundstimmung auch nach dem Spiel. Ja, kann man wenig aussetzen.
Lass uns vielleicht auch so ein bisschen über die ein oder andere Personalie sprechen. Ich finde, es war insgesamt eine geschlossene Mannschaftsleistung mit Höhen und Tiefen. Lass uns vielleicht gleich mal auf den Lakenmacher zu sprechen kommen, weil klar wird ein Stürmer an Toren gemessen. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Und dass Finn Lakenmacher vor allem auswärts die Scheiße am Schuh klebt, seit Ewigkeiten, ist nichts Neues. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass Stürmerarbeit im, jetzt kommt der böse Ausdruck, modernen Fußball nicht nur das Thema Tore schießen ist. Ja, es ist es auch. Und natürlich muss man ihm ankreiden, dass er die dicken Dinger in Regensburg nicht gemacht hat, weil dafür ist er schon auch da. Nur das nur darauf zu runterzubrechen, ist mir ein bisschen zu wenig. Weil es geht auch um Präsenz, es geht um für Unruhe sorgen, es geht darum, Räume zu generieren. Andere auch was frei zu blocken oder frei zu laufen. Und da ist zwar auch nicht alles top gelaufen, aber das kannst du ihm ja in keinster Weise absprechen. Und es gab genügend Szenen für meinen Geschmack, als rein nur von dem, was man über die TV-Kameras gesehen hat. Du hast es in Regensburg direkt aus erster Hand, aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen. Aber ich finde diese Präsenz, das ist, wir haben schon mal gesagt, es ist ein anderer Finn Lakenmacher als noch unter Maurizio Jacopacci aus Gründen, aber das ist immer noch sehr, sehr wertvoll, was er macht. Und mir ist es teilweise ein bisschen zu einfach, nur auf vergebene Chancen zu gucken. Ja, die sind ärgerlich, ja, und die müssen weniger werden. Die Erfolgsquote muss wieder hochgehen. Gar keine Diskussion. Aber es nur daran festzumachen, ist mir persönlich zu einfach.
Ich hoffe, dass er das in den nächsten Monaten noch, diesen Torinstinkt noch findet oder wiederfindet, weil dann ist er ein überragender Drittligastürmer. Du musst eigentlich froh sein, dass er jetzt in dieser Phase nicht auch noch trifft, weil Finn Lagmacher, finde ich, gerade dabei ist, sich als Spieler zu finden, als Spielertyp. Und dieses Sascha Mölders-artige, das hat er schon, einfach dieser Zielspieler zu sein, jeden Ball festzumachen. Und ich finde, er hat eine bessere Zweikampfquote als Sascha Mölders sie hatte. Er gewinnt viel mehr Zweikämpfe, fällt deutlich weniger leicht. Sascha Mölders
Das Lustige ist, genau den Gedanken hatte ich auch gerade.
hatte eine hohe Anziehungskraft zum Boden und war schnell beim Schiedsrichter und immer lamentiert. Finn Lagmacher macht das eben nicht, sondern der wirft sich in jeden Ball rein und gewinnt auch viele Zweikämpfe und bekommt dann auch mal einen Foul für sich gepfiffen, weil er eben nicht dieser Schauspieler ist wie Sascha, weil das manchmal war, muss man ganz klar so sagen. Und deswegen in dieser Rolle ist er ja eins mit Sternchen, war auch gegen Regensburg aus meiner Sicht. Viele haben gesagt, ja, tu den außer, der trifft heute nichts und hat die Scheiße am Fuß. Ja, das stimmt. Eine von diesen beiden Chancen muss er einfach machen, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber was er darüber hinaus an Wert fürs Löwenspiel hat und hatte, ist, ja, das sollte man nicht unterschätzen, weil nur mit so einem Zielspieler, der die Bälle festmacht, dann auf die Außen verteilt, in die Tiefe steckt, können ja Spieler wie Muteba, wie Schröter, wie Guta nur ihre Schnelligkeit ausspielen. Die können von hinten einstarten, wenn sie wissen, ah, da ist einer, der legt mir jetzt gleich den Ball in den Lauf. Und das hat Langmacher in den letzten Wochen immer wieder schon gut gemacht. Und da sehe ich ihn momentan sogar ein bisschen vor Joel Zwartz. Zwartz hat natürlich diesen Torinstinkt, der ja am Ende natürlich auf dem Papier mehr zählt, aber fürs Löwenspiel an sich ist Lagmacher schon, da ist er nah dran am perfekten Spielertyp.
Bin sehr, sehr gespannt, wie die Vertragsgespräche mit ihm laufen. Was man so hört, es ist nicht so einfach, jetzt über die komplette Mannschaft hinweg diese neue Mannschaft, die neue Saison zu formen. Mit welchen Argumenten gehst du in Verhandlungen? Wie viel Geld ist noch da? Wen willst du verlängern? Wen willst du nicht verlängern? Vor einigen Wochen hat der Finn Lagmacher schon durchklingen lassen, so dieses, was man verständlicherweise in der Hinrunde hatte, ja, dessen Vertrag läuft aus, der will weg. Der will einfach nur weg. Das ist ja nicht mehr da. Ich hoffe sehr tatsächlich, dass Finn Lakenmacher, dass er sagt, hey, ich will es nochmal wissen. Und dass 60 Mittel und Wege findet, diesen Finn Lakenmacher noch zu halten. Vielleicht mit einer Option, mit einer Klausel. Gibt ja Mittel und Wege. Er ist definitiv für mich einer, der ist sowohl auf dem Platz, im Team, das wurde uns ja schon von vielen gespiegelt, dass ein absoluter Gewinn für menschlich auch für eine Mannschaft ist. Aber dass auch 60, aber er kann halt für meinen Geschmack auch so eine Art Gesicht von 60 schon sein. Das ist schon einer, mit dem man sich gut identifizieren kann. Und das darf man einfach nicht unterbewerten. Er ist ein Typ, der in dieses Löwentrikot passt.
60 hat, habe ich gerade gesagt, eine bessere Verhandlungsbasis, wenn er jetzt nicht 3 Tore pro Spiel macht. Da muss man fast hoffen, dass nicht der Knoten noch platzt, weil das Finn Lagmacher Torinstinkt hat und treffen kann, das hat er bewiesen. Und wenn er jetzt dann noch eine Sommervorbereitung hat, wo er seinen Spielertyp, der von Janikis jetzt erst gesehen wird, ich meine, Jakobacci hat Lagmacher einfach nicht als das gesehen, was er vielleicht ist. Und Janikis fördert es, wenn er dann noch eine Sommervorbereitung bekommt und einfach sich das Selbstvertrauen erarbeiten kann. Dann mit Lagenmacher, Zwartz und Odutagba, der auch noch reifen wird, in eine neue Saison gehen in der Offensive, das wäre schon. Boah. Also
Damit kann man
da
arbeiten.
müsste man sich nicht verstecken in der dritten Liga.
Sind noch ein paar andere Faktoren natürlich mit dran, noch ein paar andere Personalien. Was spannend sein wird zu sehen, können wir vielleicht nachher noch einen kleinen Ausblick wagen. Aber ja, ich glaube, zu Finn Lagmacher haben wir in der Hinsicht sehr, sehr viel gezagt. Auch grundsätzlich, vielleicht werfen wir mal so einen Blick auf Elliot Muteba, der jetzt sich auch endlich mal zeigen konnte. Sehr interessanter Spieler. Ich verstehe den Gedanken, Zukunftsprojekt ist ja da gefallen als Terminus. Ich glaube, also sowohl von Akiros Jannikis, aber ich glaube auch von den sportlich Verantwortlichen um Christian Werner. Ich verstehe diesen Projektgedanken tatsächlich. Ich finde es aber auch gut, dass man ihn jetzt mal auch ranlässt und sagt, so, und jetzt zeig dich mal, jetzt bekommst du die Chance, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit akklimatisieren. Du siehst die Anlagen. Ich persönlich wäre jetzt momentan noch ein bisschen mehr bei Nankishi grundsätzlich, wobei ich mir bei Nankishi regelmäßig denke, oh, ist der mit den Beinen und mit dem Kopf zu schnell für diese Mannschaft? Manchmal, das muss ich ganz deutlich sagen.
Teilweise ist er mit den Beinen für den
Muteba
eigenen
ist
Kopf
da
zu schnell.
näher dran. Ja, Muteba ist da näher dran, finde ich, jetzt zumindest das, was man jetzt so gesehen hat. Ich glaube, der Kerle braucht nur noch einen kleinen Schuss mehr Selbstvertrauen. Weil der Wille ist da. Ich habe nur noch mal den Eindruck, dass er sich selber noch ein bisschen selber im Weg steht.
Finde, man hat die Entwicklung in Regensburg schon gemerkt über die, ich weiß nicht, wann er ausgewechselt wurde, aber über die Zeit, die er auf dem Platz stand, hat man die Entwicklung gemerkt. Er hat Probleme gehabt, ins Spiel zu kommen, aus meiner Sicht, zu den ersten, ja, 15, 20 Minuten. Und dann hat er immer mehr gelungene Aktionen gehabt und hat immer mehr seine Schnelligkeit ausspielen können, und ist da, ja, war da wirklich ein wichtiger Teil des Offensivspiels. Und ich finde, da hat er dann schon gezeigt, dass er, ja, dass er sich selbst daran erarbeiten kann, dass er die Qualitäten, die er hat, auf den Platz bringen kann. Und da kann man jetzt darauf aufbauen. Und überhaupt ist die Situation natürlich jetzt eine Luxussituation. Du hast noch 5 Spiele und weißt, dir wird nichts mehr passieren. Du kannst jetzt im Prinzip komplett diese 5 Spiele als Testspiele sehen, mehr oder weniger, und kannst ausprobieren, kannst junge Leute reinschmeißen, kannst ein bisschen, ja, auch mit Blick auf die nächste Saison schon schauen, wer könnte da noch. Ja, er könnte mir was bringen nächste Saison. Deswegen perfekt auch für Leute wie Muteba, einfach Praxis zusammen im Profifußball. Das kann für nächste Saison nur positiv sein.
Vor allem mit Blick auf das Restprogramm, vielleicht ein ganz kurzer Blick. Wir haben es die letzten Mal schon gemacht, aber damit wir noch mal wissen, um was es geht. 60 München am kommenden Wochenende zu Hause gegen Saarbrücken. Dann geht es nach Haching, dann kommt Dortmund 2, dann geht es nach Essen und das letzte Spiel ist gegen Bielefeld. Das sind jetzt auch gute Prüfsteine tatsächlich, wo man einfach auch unter guten Bedingungen was antesten kann, ehrlicherweise auch antesten muss. Du musst die Zeit jetzt nutzen. Und du musst vielleicht auch dann schon Personalentscheidungen treffen in der Aufstellung oder im Kader, wo du sagst, das kann mein Gerüst im nächsten Jahr sein. Da sind Vertragsverlängerungen wahrscheinlicher, weil jetzt noch, jetzt mal ganz böse ausgedrückt, jetzt noch auf Leute zu setzen, die in 5 Spielen eh weg sind, und es geht sportlich an sich nur noch um die goldene Ananas, macht wenig Sinn. Und vielleicht auch nochmal der Blick voraus. Also 60, rechnerisch ist 60 noch nicht sicher. De facto sind sie es eigentlich und sollte 60 das kommende Heimspiel gegen Saarbrücken gewinnen und Halle selbst nicht gewinnen, dann ist es auch rechnerisch so weit, dass es vorbei ist. Denn dann wäre zwar eine Punktgleichheit noch möglich, nur 60 hat das momentan um 21 Tore, glaube ich, bessere Torverhältnis. Also da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht mehr so groß. Halle ja mittlerweile unter der Regie von Stefan Reisinger. Da hat sich der Trainerwechsel bisher noch nicht so wirklich bezahlt gemacht. Bin
Kurioser
gespannt,
Spielverlauf
sollte es, ja, sehr
dabei bei
kurios,
Köln gegen
sollte es
Halle.
für Halle runtergehen, bin ich gespannt, inwieweit das dann auch ein Neuaufbau unter Stefan Reisinger sein wird. Es wäre ihm zu wünschen, da auch
Es für
die
Reisinger
Chance dann auch
natürlich
zu
schon
kriegen.
hart. Also wenn du hast eine erste Station im Profifußball als Trainer und dann steigst du gleich ab. Ich meine, klar, da kann er nur bedingt was dafür, wenn Halle wirklich absteigt. Aber gleich mal einen
Deinen Stempel
Abstieg,
hast du halt drauf.
ja, gleich mal
Den
den
Stempel
Abstieg in der
hast du dann
Vita zu
drauf.
haben, ist natürlich, puh.
Also einerseits Respekt für den Mut tatsächlich, auch zu sagen, so, ich ergreife die Chance mit allen Risiken, die dabei sind, auch auf die Gefahren, dass es in die Hose geht. Aber gut, es ist, wie es ist. Für uns zählt der Löwenblick und der ist seit dem Wochenende definitiv. Ja, oder weiterhin positiv nach dem 3-1 gegen Viktoria Köln, jetzt auch das 1-1 in Regensburg, dickes Ausrufezeichen. Ansonsten, wie gesagt, geschlossene Mannschaftsleistung von Hiller bis Lakenmacher insgesamt. Ich würde da jetzt auch ansonsten nicht großartig weiter Spieler hervorheben.
Ich schon.
Für Moritz Schütter hat es, ja doch, also einen möchte ich persönlich jetzt noch schnell hervorheben, beim Blick auf die Aufstellung nochmal, das ist nämlich Moritz Schütter. Für ihn freut es mich gewaltig, dass da der Knoten geplatzt ist. Er hatte gefühlt über längere Zeit jetzt so ein Durchhänger. Er wusste, er ist wichtig für die Mannschaft wusste, wie wichtig er ist, jeder Fan wusste und hat gesehen, wie wichtig er ist, auch aus den Erfahrungen aus der Hinrunde schon, aber irgendwie war es Brettl vom Kopf.
Ja.
Und das hast du, finde ich, beim Torjubel gesehen, so dieses, na endlich, gescheit, jetzt belohnt sich die Mannschaft, jetzt belohne ich mich endlich mal, das war ein Befreiungsschlag und ich hoffe, er kann in den letzten 5 Spielen da nochmal, vielleicht nochmal das ein oder andere nachlegen, für ihn ganz persönlich, also das hat mich mega gefreut, dass er es auch gewesen ist, der den Ball eingenetzt hat.
Ja. Wer oft deutlich weniger im Fokus steht, aber für mich, ja, wenn ich einen Spieler der Saison Stand jetzt wählen müsste, wäre es Leroy Quadvo. Der mich immer wieder beeindruckt. Ich weiß nicht, wir haben den Datenlöwen nicht mehr. An dieser Stelle wäre wirklich angebracht. Zweikampfquote von Leroy Quadvo. Nahe an den 100%, würde ich sagen. Also gefühlt ein Fels in der Brandung. Und egal, wo er spielt, kann Innenverteidiger spielen, kann Außenverteidiger spielen, ist schnell, ist ballsicher, ist zweikampfstark, ist kopfballstark. Also für mich der vollkommenste Spieler im ganzen Löwenkader. Und das hätte ich nicht erwartet. Die positive Entwicklung, was heißt Entwicklung, hat super angefangen und hört super auf, auch gegen Regensburg ein super, super Spiel gemacht. Und für mich, ja, auf jeden Fall eine Stütze der Löwen in der nächsten Saison, egal ob in der Innen- oder in der Außenverteidigung. Momentan eher linker Verteidiger und da ist er wunderbar aufgehoben.
Ja, muss man definitiv auch so festhalten. Wir sollten dann noch ein, zwei Worte über die Personalie Joel Schwarz verlieren. Die viel zitierte Klausel, die da gegriffen hat, es wäre ein teurer Einsatz gewesen. Die genaue Summe ist nicht bekannt, also mittlerer fünfstelliger Bereich. Und diese Klauseln gibt es seit Jahr und Tag. 60 hat es bisher jetzt noch nicht großartig betroffen. Wir haben jetzt dieses prominente Beispiel. Achim Bayerlorzer hat bei Blickpunkt Sport nochmal so ein bisschen genauer, also er ist nicht ins Detail gegangen, aber er hat so ein bisschen erklärt, warum, wie es zu dieser Klausel gekommen ist. Und wenn man ehrlich ist, kann man das nachvollziehen. Zur Erinnerung, Joel Schwarz war meines Wissens ausgeliehen, kam zurück nach Regensburg. Man hat eigentlich mit ihm geplant. Er hat gesagt, er möchte in die Heimat zurück, weil er Heimweh hat. Und genau so stellt es Achim Bayerlorzer dar. Er wollte näher an seine Heimat. Am Schluss wurde es ein Ligakonkurrent. Deswegen haben wir gesagt, wir wollten eigentlich nicht, dass er gegen uns aufhört. Und deshalb gab es da eine Klausel. Das kann ich aus Jahn-Sicht sehr gut verstehen. So von wegen, das war aber irgendwie anders gedacht. Dann spielst du aber wenigstens nicht gegen uns. Kann ich nachvollziehen. Und dass 60 im Sommer froh war, nochmal auf der Stürmerposition nachlegen zu können, dann schluckst du so eine Kröte. Wirtschaftlich kann ich es verstehen, dass man das auch nicht bei fünf, also dann ist ja die Rede von ungefähr 50.000 Euro plus minus, egal. Das ist nicht nur für Löwenverhältnisse, das ist auch für Drittliga-Verhältnisse doch mal ein ordentlicher Batzen Geld. Und dass man dann sagt, ja, nee, das, also erstens schlucken wir die Kröte, weil dann haben wir halt nicht in 38 Spielen bestenfalls den Herrn Zwart, sondern halt dann in 36, ist machbar. Dass er jetzt ein paar Mal länger verletzt ausgefallen ist, das war so nicht zu erwarten. Aber ich finde, da so viel, also ich war teilweise überrascht von dem Bohai, der um diese Klausel gemacht wurde, bin ich
Wie,
ganz ehrlich.
wieso solltest du jetzt 50.000 Euro ausgeben in der sportlichen Situation, wenn das jetzt ein Duell Dritter gegen Vierter gewesen wäre und es geht um, ja, es ist ein Alles- oder Nichts-Spiel, dann kann man kalkulieren, naja, schießt uns der zwei Tore, am Ende vielleicht auf den Relegationsplatz, keine, alles Spekulation jetzt, aber in der sportlichen Situation 50.000 Euro in die Hand zu nehmen, nur damit ein Stürmer, der eh ja, leider nicht so viel gespielt hat in dieser Saison, um den auflaufen zu lassen, obwohl du einen Finn Lagenmacher hast, obwohl du einen Udo Takpa hast. Es wäre ja aus betriebswirtschaftlicher Sicht, wäre das ja Irrsinn, Irrsinn gewesen. Was kannst du für 50.000 Euro alles machen?
Einiges.
Ja.
Also ich sag mal, das ist jetzt noch höchstwahrscheinlich jetzt, ohne es genau zu wissen, jetzt nicht ein Jahresgehalt von dem Spieler, aber da kannst du
Nicht ganz,
schon
ja.
einen Großteil eines Jahresgehaltes von einem zumindest mal jüngeren oder
Von einem Eliot Nuteba
Spieler schon mal
zum Beispiel.
mitfinanzieren. Möglich.
Zum
Also die
Beispiel.
Kategorie
Das ist
könnte
die
ich mir schon
Kategorie.
vorstellen.
Ja.
Ja. Also von dem her, wie gesagt, ich war, also natürlich ist es wunderbarer Diskussionsstoff. Aber wenn man das gesamte Bild zeichnet und jetzt auch rückblickend, wie kam es zu dieser Klausel? Sie ist nicht ungewöhnlich, und dass man dann sagt, jetzt vor allem in dieser sportlichen Situation, nee, mach mal nicht. Finde ich absolut korrekt gehandelt. Also, ist so. Sollen wir den Deckel auf Jan Regensburg machen, lieber Alex, und
Mach mal.
sollen weiten wir mal den Blick. Fakt ist, 60 München hat den Spitzenreiter gestürzt. Jan Regensburg hat die Tabellenführung wieder mal an den SSV Ulm verloren. Und ja, da vorne wird es jetzt langsam aber sicher richtig spannend. Lass uns vielleicht gleich mal so einen Blick auf die Tabelle werfen. Ulm, wie gesagt, Tabellenführer 62 Punkte, Regensburg mit 61 dahinter. Dann haben wir schon so einen kleinen Bruch. Dresden mittlerweile wieder auf 3, allerdings mit 55 Zählern. Und dahinter dann Münster, punktgleich. 3 Punkte dahinter, Saarbrücken, allerdings mit einem Spiel weniger. Sandhausen auch 52 Punkte, Essen 51. Die haben allerdings auch noch ein Spiel weniger. Es ist richtig spannend da vorne, tut der Liga gut und unten ähnlich. Freiburg 2, glaube ich, müssen wir nicht diskutieren. Das war es in Liga 3. Lübeck leider auch. Ist eigentlich ein schöner Fleck da in der Liga, ist auch weg. Für Duisburg
Duisburg
mit
auch.
8 Punkten Rückstand wird es hart. Halle, 6 Punkte Rückstand, wird es auch hart. Langsam trennt sich da unten so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Also
Aktuell
Duisburg,
würde ich sagen,
ja,
ja.
Duisburg aus meiner Sicht weg. Also da wird auch kein Wunder mehr passieren. Ich habe die letzte halbe Stunde am Freitag angeschaut gegen Mannheim und das war, da musstest du fast Mitleid haben. Das war ja, von allen guten Geistern verlassen. Du stehst, du kassierst den Auto, du führst, kassierst dann unglücklich den Ausgleich durch ein Eigentor, glaube ich. Und dann weißt du, du musst dieses Spiel gewinnen, sonst gehen die Lichter aus. Und die Leistung, das war, die haben teilweise den Ball über 3 Meter nicht an den Mann gebracht, haben die Hosen voll gehabt, haben dann auch nicht, wenn du weißt, du musst gewinnen, dann probierst es mit langen Bällen, dann wirst, irgendwie hebst du den Ball in den 16 und hoffst, dass einer reinfällt. Aber da war nichts, gar nichts. Die Mannschaft war komplett tot. Und da sehe ich überhaupt keinen. Also ich habe Duisburg jetzt nicht so verfolgt in dieser Saison, aber wenn die so auftreten, dann steigen die auch verdient ab, muss man klar so sagen. Obwohl die riesen Namen in der Mannschaft haben, das ist mir immer wieder ein Rätsel. Mit Ginzek, mit Pledel und wie sie alle heißen. Also unerklärlich.
Ich glaube, da liegen die Probleme deutlich tiefer, auch über Jahre hinweg. Wir erinnern uns, vor einigen Jahren waren die eigentlich am Türchen zur zweiten Liga wieder gestanden. Und seitdem ging es konstant bergab. Kleiner Fun Fact, oder was heißt Fun Fact, was einfach auch ein bisschen zeigt, wie eng diese Liga ist und wie wahnsinnig diese Liga ist und dass wir teilweise hier auch mittlerweile von leichten Schneckenrennen auch oben was reden müssen. Dynamo Dresden war ja lange Zeit zusammen mit Regensburg ganz vorne unterwegs. Ich glaube, waren mal 10 oder mehr Punkte sogar Vorsprung. Das ist ja mittlerweile weg. Dresden hat in 33 Spielen 12 Niederlagen und du bist trotzdem Tabellendritter.
Das ist
Nur
Wahnsinn.
mal so.
Ja.
Also Irrsinn, absoluter Irrsinn. Und dann
Ja, vor allem.
gleichzeitig guckst du 60 München auf die Gegentore, nur 35 Gegentore in 33 Spielen. Mit der Quote, da hältst du mit Saarbrücken mit Dresden mit Regensburg mit.
Mit Ulm.
Nur Ulm hat meines Wissens, wenn ich das so sehe, ein Tor weniger und damit die beste Abwehr.
Ja, ist schon kurios. Es ist auch das Saarbrücken jetzt, klar, da hat die Tabelle so ein bisschen getäuscht, weil die so viele Nachholspiele hatten. Aber Saarbrücken, da glaube ich, hat keiner mehr damit gerechnet, dass die nochmal ein Wörtchen mitreden. Und jetzt haben sie es, ja, in der eigenen Hand. Sie haben es in der eigenen Hand, Dritter zu werden.
Ja, Torverhältnis spricht schon mal für sie.
Komplett
Plus
kurios.
19 gegenüber Dresden plus 16.
Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr euer erstes Trikot bekommen habt? Also ich noch ziemlich genau. Ich war ein kleiner Bub, wahrscheinlich so 5 oder 6 Jahre alt, und meine Begeisterung für die Löwen, die begann da gerade so richtig zu wachsen. Und ich wollte das unbedingt der ganzen Welt zeigen. Aber ein neues Trikot, das kam für meine Eltern nicht in Frage, weil ich war gerade im Wachstum logischerweise und nach ein paar Monaten, spätestens Jahren, würde mir das Trikot ja sowieso nicht mehr passen. Also musste eine andere Lösung her und wir waren dann eines Tages in einem Second-Hand-Laden für Kindermode und da sah ich dieses hellblaue Löwentrikot. Vorne drauf Löwenbräu, hinten leider nichts. Trotzdem war das für mich wie Weihnachten. Aber der Flock musste natürlich sein. Martin Max, Nummer 9.
Das hatte ich mir ausgesucht, mein großer Held damals. Und meine Eltern haben mir diesen Wunsch erfüllt in einem kleinen Sportladen, den es ja schon lange nicht mehr gibt, seit vielen Jahren. Vielleicht auch zu Recht, denn der Flock war sehr dick, sehr schwer und ja, überhaupt nicht originalgetreu, sah dem überhaupt nicht ähnlich. Ich habe das Trikot trotzdem geliebt und halte es sogar noch heute in Ehren. Ich weiß genau, wo es ist und ja, vielleicht werde ich das irgendwann mal weitervererben. Mal schauen. Einen zweiten Flock-Fail habe ich auch noch erlebt, beziehungsweise für den habe ich irgendwann selbst gesorgt, vor einigen Jahren. Es war der Start in die Saison 2007, 2008. 60 hatte da gerade 6:2 in Augsburg gewonnen. Viele werden sich erinnern. 3 Tore, Antonio Di Salvo. Und nach ja, Jahren des Leidens war für mein 12-jähriges Ich klar, das wird die Saison. Und ich war voller Euphorie. Und ich hatte damals noch das Trikot aus der Saison, nach dem Abstieg müsste es gewesen sein, mit B-Win auf der Brust, beziehungsweise mit gar nichts auf der Brust. B-Win durfte dann ja nicht Sponsor sein. Also hatte ich ein komplett nacktes Trikot. Vorne nichts drauf, hinten nichts drauf. Sehr trostlos und passte eben gar nicht zu diesem furiosen Saisonstart. Also, was habe ich gemacht? Ich habe kurzerhand zum Edding gegriffen und mit, ja, eigener Hand, mit eigener Sauklaue die Salvo und die Nummer 9 draufgekritzelt. Eine Vollkatastrophe. Ich habe das Trikot nie wieder angezogen. Es war ja komplett entstellt. Was ich damit sagen will: Wenn ihr Flocks braucht, lasst die Finger vom Edding und auch von irgendwelchen dubiosen Hinterhof-Shops. Vertraut auf die Experten wie auf unseren heutigen Partner Textiltheater. Das Dachauer Unternehmen bedruckt und bestickt Textilien für Firmen, Vereine und auch für Events. Und die Experten der Firma haben 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der textilen Veredelung. Davon profitieren zum Beispiel Handwerksbetriebe beim Bedrucken und Besticken von Arbeitskleidung, aber eben auch Fußballmannschaften oder andere Sportmannschaften. Es muss ja nicht immer Fußball sein. Unter www.textiltheater.com findet ihr alle weiteren Infos und Kontaktdaten für Anfragen. Und das Beste, es kommt jetzt noch, denn wenn ihr dabei den Code Bergfest18 angibt, Bergfest18, bekommt ihr 18% auf eure gesamte Bestellung. Den Link zur Seite, den gibt's auch in den Shownotes. Und auch Unterhaching, schreibt mir die mal noch nicht ab. 6 Punkte Rückstand, das geht schnell. Das geht sehr
Ja.
schnell.
Also erstmal auch Glückwunsch an Haching zum Klassenerhalt.
Ja.
Bemerkenswert. Mehr als nur bemerkenswert. Wobei sie jetzt gerade so bei mir so ein bisschen die in dieser Saison erspielten Sympathiepunkte mit der überlegten, mit der im Raum stehenden Kooperation mit dem FC Bayern so ein bisschen nach unten
Ja.
geht. Das gefällt, glaube ich, auch so zumindest einem Teil der Hachinger Fans auch nicht.
Das glaube
Weil
ich.
dann wärst du quasi eine Art Farmteam.
Bist du FC
Also
Bayern 2, ja?
Farmteam Light.
Der
Du
FC
bist ein
Liefering des
Farmteam
FC
Light
Bayern.
und oh ja. Also, ich glaube, da muss man wieder zwei Sachen sehen und da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Das eine ist das Emotionale und das andere ist das Finanzielle und vielleicht Vernünftige. Haching wird immer mehr oder ist ein Ausbildungsverein mit einer sehr guten Nachwuchsarbeit. Davon leben die jetzt auch. Sie leben von teuren Verkäufen. Wir müssen nur an Karim Adeyemi denken, absolut clever gespielt. Du schaffst dadurch eine hohe Identifikation, du schaffst allerdings natürlich auch eine gewisse Fluktuation, das ist auch vollkommen klar, aber das ist das Geschäftsmodell, mit dem Haching arbeiten muss. Du hast nicht die hohen Zuschauerzahlen, du hast nicht die hohen TV-Einnahmen, also was machst du? Das ist dein, du musst auf die Jugend setzen und dich quasi ja selbst mit neuen Spielern versorgen. Und das machen sie vor allem in dieser Saison mit Bravour. Ich bin gespannt, ob sie das in der nächsten Saison genauso aufrechterhalten können. Ich fände das super. Das ist eine eigene Haching-DNA, die sie haben. Allerdings, wenn du jetzt natürlich sagst, du gehst in so eine Kooperation und nimmst pro Saison 3, 4 Bayern 2 Spieler safe auf, bekommst dann die finanzielle Entschädigung, wahrscheinlich auch gekoppelt mit Einsatzzeiten. Dann bist du in einem gewissen Zugzwang, dann kann es, wenn es doof läuft, ich philosophiere jetzt mal vor mich hin, nur so wie das sich halt so liest, gilt dann immer das Leistungsprinzip, nein, vielleicht müssen wir den noch einsetzen, dann wird man nochmal 100.000 Euro mehr kriegen, um irgendwas zu sagen. Das bekommt dann für meinen Geschmack ein Geschmäckle, auch wenn ich mir das so als Hachinger Fan vorstelle. Das ist dann irgendwie, dann leidet wieder so ein bisschen die Identifikation darunter, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist für Vereine wie Haching, für Vereine wie 60. Aus rein wirtschaftlicher Sicht tust du dir natürlich hier eine eine große Tür auf, wenn du das machst, eine gewisse Sicherheit. Es steht ja auch im Raum, dass der FC Bayern beim Kauf des Sportparks dann quasi finanzielle Hilfe leistet. Das ist ja auch ein Thema, das seit langer Zeit bei in Haching da schwebt, mit der Gemeinde und Finanzen und ein Hin und Her. Eine Lösung ist nicht gefunden. Ich glaube, bis Jahresende wollen sie das Thema endlich ad acta legen, dass Haching den Sportpark übernehmen kann, was ihnen auch wieder helfen würde, weil sie dann wieder keine Miete mehr zahlen, sondern noch in Anführungszeichen nur den Unterhalt. Dann kannst du natürlich auch dort Einnahmen maximieren. Allerdings musst du das Ding auch erstmal kaufen. Kostet doch ein paar Euro 50. Also eine ganz spannende und in gewisser Weise diffizile Gemengelage in
Ja.
Haching.
Erstmal, dass ich dass ich Adeyemi und Clever gespielt in einem Satz hören würde nach diesem Wochenende, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ansonsten, ja, ich find's fast schon wieder, ja, interessant, überhaupt diese Idee zu haben. Da ist Manni Schwabl bestimmt federführend, das ist einfach ein alter Hund. Sowas überhaupt sich zu erdenken, finde ich kurios, dass es die Möglichkeit gibt, diesen Weg zu gehen. Hat vielleicht auch, Uli Hoeneß ist ein alter Schafkopffreund von Manni Schwabl, da gibt es bestimmt noch die ein oder anderen Bände an den Tegernsee. Wer weiß, ob dieser Input nicht vom Tegernsee kam, kann auch sein. Aber ja, ich finde es irgendwie, das kam sowas von aus dem Nichts und so unerwartet und es ist so unvorstellbar irgendwie, dass das passieren könnte, dass ich schon fast wieder ja, nicht reizvoll fände, aber irgendwie, es wär wirklich eine einmalige Geschichte oder eine erstmalige Geschichte. Ihr könnt natürlich auch Schule machen, wäre nicht schön für den deutschen Fußball. Und ja, Thema Emotion, Thema Identifikation. Ich glaube, dass du Haching-Fan wirst oder manchmal auch 60-Fan, weil du eben nicht Bayern-Fan sein willst, weil du eben nichts mit diesem Großkopf von FC Bayern zu tun hast, haben willst, sondern weil du eher dem Kleinen hinterherlaufen willst und den Kleinen unterstützen willst. Und Haching ist nochmal, also Haching ist noch mehr Hipsterverein als 60 Hipsterverein ist in manchen Teilen. Deswegen, das würde so der ganzen Vereinsphilosophie ein bisschen entgegenlaufen. Auch wenn es sportlich, wirtschaftlich reizvoll wäre, aber auf lange Sicht war da, glaube ich, vergaloppieren sie sich eher, als dass sie Nutzen daraus ziehen.
Ich glaube ehrlicherweise auch nicht, dass ein Bayern-Fan das so reizvoll findet.
Ja.
Also,
Nee, das.
da gehen wir ja fast schon in die Richtung Multi-Club Ownership, so ein
Ja.
bisschen, also auf dem roten Weg, also auf dem Bayern-Weg. Und es gibt genügend Bayern-Supporter, die Bayern 2 unterstützen, weil sie sagen,
Ja.
das ist mir noch ehrlicher. Ich weiß es nicht, weil es steht ja auch irgendwo im Raum, ob es so kommen würde, keine Ahnung, dass man dann halt die zweite Mannschaft der Bayern abschafft. Ich weiß nicht, ob das so ein toller Gedanke ist.
Frage
Wie
ist,
gesagt,
ist
es
das.
ist jetzt nicht unser Thema. Und mal abgesehen davon, dass es für 60 dann durchaus auch eine gewisse zusätzliche Schwierigkeit geben könnte, was da
Klar, der nächste Schritt wäre dann,
Talentförderung und
genau. Nächster Schritt
ne?
wäre dann, irgendwie im NLZ zusammenzuarbeiten oder da die Synergien zu schaffen. Die Frage ist das kartellrechtlich erlaubt? Keine Ahnung. Also, wenn da zwei Vereine oder zwei, ja, was ist das? Also, ganz. Ja, es wäre ein Präzedenzfall im deutschen Fußball, das auf jeden Fall.
So, jetzt haben wir viel zu lange über Haching und Bayern gesprochen.
Ja.
Lass uns schon mal schnell blicken auf den nächsten Spieltag, was wir neben 60 gegen Saarbrücken, was Samstag um 14 Uhr sein wird, steigen wird. Freitag beginnt der Spieltag mit Sandhausen gegen Bielefeld. Samstag folgen dann Aue gegen Haching, Dresden gegen Viktoria Köln, Lübeck gegen Dortmund 2, Halle gegen Verl und um 16:30 Uhr Ingolstadt gegen Duisburg. Und dann haben wir einen Sonntag. Ja, der ist interessant. Wir haben Mannheim gegen Essen, wir haben Münster gegen Freiburg 2 und wir haben Ulm gegen Regensburg.
Topspiel.
Eins
Das
gegen
typische
zwei.
Topspiel.
Ja, und dann haben wir natürlich
Und
in der Woche
dann hat
drauf, am
Regensburg.
24.04. haben wir Saarbrücken gegen Essen. Dann ist das
Ja,
Nachholspiel.
und Regensburg gegen Dresden, glaube ich.
Ich glaube, das kommt am Spieltag drauf. Nur lass uns schnell schauen.
Ach so, du
Regensburg
bist,
gegen
ja,
Dresden ist
klar.
dann am Freitag drauf. Ja.
Das sind
Ja.
Wochen der Wahrheit, wie es immer so schön heißt.
Wochen der Wahrheit. Absolut. So, jetzt sind wir schon minütlich auf der Zielgeraden, aber wir haben oder ich habe mir gedacht, komm, wir ziehen jetzt heute mal den Spieltagsblick vor, weil jetzt haben wir mal so die sachlichen Themen so ein bisschen abgearbeitet, in Anführungszeichen oder abdiskutiert. Alex, ich dachte mir, wir reden heute vielleicht noch mal ein bisschen über Kui. Das haben wir auch schon lange nicht mehr getan. Und mir geht es so ein bisschen ums Giersinger Kui, möchte ich es mal nennen. Grünwalder Kui, Heimspiel Kui, weil natürlich in den letzten Wochen auch mit dem Lautsprecherausfall im Grünwalder Stadion natürlich wieder die ein oder andere Diskussion losgetreten wurde. Ich bin der Meinung, man kann diese Diskussion selten ohne Emotionen führen. Dafür ist einfach viel zu viel Herzblut drin. Ich möchte aber mal die Gelegenheit nutzen, da ein, zwei Gedanken mit dir, mit euch da draußen zu teilen, weil es einfach für meinen Geschmack, es gibt zwei Ebenen, die aber unmittelbar miteinander verwoben sind und die schwer in Einklang zu bringen sind. Das große Ziel wäre es aber, sie in Einklang zu bringen. Und das eine ist die emotionale und das andere ist die wirtschaftliche. Fangen wir mal vielleicht mit der wirtschaftlichen an. In der aktuellen Darbietung des Grünwalder Stadions und der Rahmenbedingungen ist es nicht wirtschaftlich. Da, glaube ich, beißt die Maus keinen Faden ab. Das liegt an Mietkosten, das liegt an fehlenden Gastro-Einnahmen, Entschuldigung. Das liegt teilweise am fehlenden Platz, Vermarktungsmöglichkeiten. Das ist so. Und da muss nachgebessert werden. Und jetzt kommen wir aber zum zweiten Punkt, das ist das Emotionale. Der Löwe atmet Giesinger Luft. Und 60 spielt seit dem Doppelabstieg wieder in Giesing. Gibt viele Meinungen darüber. Ich bin der festen Überzeugung, 60 hätte diesen direkten Sprung zurück in den Profifußball woanders nicht geschafft. Das ging nur durch ein Wir-Gefühl, das ging durch ein wir besinnen uns auf das, was wir eigentlich sind, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das geht nur mit ganz, ganz viel Gefühl, mit ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl, mit den richtigen Leuten, ganz klar. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, 60 München hätte meinetwegen gegen den TSV Buchbach in der WM-Arena draußen gespielt, ich weiß ja nicht. Es gab auch ein paar wirklich enge Spiele in dieser Regionalliga-Saison, die zäh waren. Ich glaube, mich zu erinnern an ein ganz zähes 1-0 oder 2-0 gegen den FC Unterföhring. Ich weiß ja nicht, ob das da draußen funktioniert hat. Ich habe ganz, ganz große, ganz, ganz große Fragezeichen dahinter. Für mich war der Schritt aus emotionalen und auch ehrlicherweise Vernunftsgründen alternativlos. Ja, man ist jetzt momentan in einer gewissen Sackgasse. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ich bin persönlich der festen Überzeugung, ein bisschen was könnte man jetzt schon ändern. Steht ja auch im Raum immer mal wieder, ob man zumindest schon mal 2000 Zuschauer mehr reinlassen kann. Ja, ist nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Das sind so diese zwei Aspekte, die müssen bestenfalls in Einklang gebracht werden, möglichst schnell einigermaßen in Einklang gebracht werden und notfalls auch in kleinen Schritten in Einklang gebracht werden. Ja, am liebsten würde ich jetzt hier auch den Schnipser machen und ein eigenes Löwenstadion auf Giesings Höhen im Rahmen der Möglichkeiten daherzaubern. Das ist leider sehr wenig realistisch. Wir haben das Thema Bestandsschutz, wir haben gestiegene Auflagen, und trotzdem jeder Schritt in die Richtung, dass es besser wird und sei er noch so klein, ist für meinen Geschmack sinnvoll, ohne natürlich zu vergessen, dass auch langfristig etwas geschehen muss, in welcher Form auch immer. War mir jetzt aber mein Bedürfnis, oder meine Gedanken zu teilen, und jetzt habe ich, glaube ich, lange genug geredet, lieber Alex. Deswegen mal der Blick zu dir.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also der Weg ins Grünwalder Stadion war alternativlos 2017. Es hätte keine andere Möglichkeit gegeben und es gibt aktuell auch keine andere Möglichkeit. Entsprechend muss man die Realität so akzeptieren, wie sie ist, aber trotzdem natürlich an der Zukunft arbeiten und immer im Blick haben, was muss in den nächsten Jahren passieren, damit 60 auch zukunftsfähig ist. Möglicherweise auch oberhalb der dritten Liga. Das kann nur das Ziel sein. Dritte Liga kann für einen Verein wie 60 nicht das Ende der Fahnenstange sein. Da höre ich mich jetzt an wie tausende, gefühlt tausende Pseudo-Experten, Legenden, die immer wieder sagen, 60 gehört in die Bundesliga. Bin ich grundsätzlich voll dabei, aber vom Reden ist noch keiner aufgestiegen. Deswegen bringt's dich nur weiter, wenn du den Status quo akzeptierst und daraus einfach Schlüsse für die Zukunft ziehst. Und das Grünwalder Stadion stößt an Grenzen immer wieder. Und es wird spätestens, wenn wir hoffentlich irgendwann mal wieder um einen Aufstieg in die zweite Liga mitspielen, das hoffentlich irgendwann wieder passieren wird, dann wird es wieder zu den Diskussionen kommen. Du wirst keine Genehmigung bekommen für das Grünwalder Stadion in dieser Form, zumindest nicht auf Dauer. Du wirst vielleicht mal ein Jahr ausnahmsweise wirst spielen können. Da gibt es bestimmt Mittel und Wege. Aber was passiert darüber hinaus? Und ein Stadion baut sich nicht auf ein paar Monate um. Mit Genehmigungsverfahren und allem drum und dran dauert es Jahre. Und entsprechend musst du irgendwie jetzt mal auch als Stadt München einen Weg finden, wie du das Stadion auch zweit- und möglicherweise auch erstligataglich machst. Und die Mittel und Wege gäbe es, aber wenn der Wille nicht da ist, der breite Wille, dann ja, wird's schwieriger. Und die Frage ist, was ist die Alternative? 60 und Giesing gehört für mich auch zusammen. Nicht um jeden Preis aus meiner Sicht, aber es ist einfach, ja, Giesing ist 60 und 60 ist Giesing. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das sieht man an jedem Heimspieltag. Und dann irgendwo ein Stadion auf die grüne Wiese zu bauen, nur damit du 30.000 reinlassen kannst, wäre vielleicht auch zu kurz gedacht. Und das abzuwägen zwischen Emotionen, Verbundenheit, Verwurzelung im Viertel und gleichzeitig aber auch sich die Möglichkeit nicht zu verbauen, sich weiterzuentwickeln als Verein, ist ein schmaler Grat und da fehlt momentan ja die Perspektive aus meiner Sicht. Ich stecke aber auch nicht tief genug drin in der Vereinspolitik oder in der Stadtpolitik in München, als dass ich das abschließend beurteilen könnte.
Ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle auch gar nicht. Vielleicht machen wir das mal, dass wir hier wirklich mal einen kompletten Stadionstammtisch mit Experten dazu machen. Ist vielleicht durchaus auch eine Überlegung, das mal zu tun. Aber ich glaube, es ist einmal grundsätzlich zu sagen, es gibt nicht die eine Lösung und es gibt nicht die eine Ansicht. Das ist ein Potpourri. Wichtig ist, und das hast du richtig gesagt, wie ich finde, man muss das hier und jetzt akzeptieren. Man kann an die Vergangenheit denken und sagen, schön war's, aber es ist halt Vergangenheit. Du musst vom Status quo ausgehen und nach vorne gucken. Was ist machbar? Wie kommen wir jetzt raus? Immer hinterher zu hecheln oder
Ja.
traurig hinterher zu gucken oder noch nachzuschimpfen, bringt nichts. Das ist vergeudete Liebesmühe, oder vergeudete Energie. Es macht keinen Sinn. Wir sind ja auch nicht bei Wünsch dir was, wir sind bei So ist es. Und daraus muss man das Beste machen.
Aber diese Fähigkeit
Kleine.
fehlt vielen, also nicht nur im Löwenlager, das ist grundsätzlich ein gesellschaftliches Problem. Man lebt gerne in der Vergangenheit, man besinnt sich auf das, was irgendwann mal schön war und vergisst aber darüber dann die Realität und man träumt immer vor sich hin und jammert, wie schlecht es doch gerade ist und wie schön es früher war, aber was bringt's dir? Also klar kann ich jetzt, wir nehmen Montagabend auf, 15. April, auf den Tag genau 24 Jahre her, dass 60 zuletzt ein Münchner Stadtderby gewonnen hat. War eine tolle Zeit, war eine super Saison. Aber es ist 24 Jahre her, also mir bringt es jetzt nichts zu sagen, aber wie toll das damals war, als Jens Jeremy ein Eigentor geschossen hat. Ja. Und,
Wir
also,
erinnern uns alle gerne
schöne
dran,
Erinnerung,
aber
ja, aber es bringt mir für die Gegenwart nichts. Es bringt mir auch nichts zu sagen, ah, was wäre gewesen, wenn Francis Kyoio nicht 2004 den Elfmeter verschossen hätte. Thema hatten wir am Sonntag in Regensburg mit einem Begleiter von meinem Papa. Ja, damals, mein, das war ja Kyoio, gell. Ja, schön.
ja.
Ist 20 Jahre her. Was wäre gewesen, wenn du nicht gegen Saarbrücken in der Relegation wieder aufgestiegen wärst? Kannst du auch in diese Richtung drehen. Also du kannst, natürlich kannst du immer sagen, was wäre gewesen, wenn, aber die Frage ist, was ist jetzt und was leite ich daraus für die Zukunft ab? Und diese Frage wird sich viel zu wenig gestellt. Und nicht nur bei 60, sondern wie gesagt, auch in der gesamten Gesellschaft.
Absolut. Ich habe noch eine nette kleine Anekdote, was heißt Anekdote, etwas, was heute auf meinen Schreibtisch gekommen ist. Es gab einen Antrag im Münchner Stadtrat und zwar von den Stadtratsmitgliedern der Fraktion von CSU und Freie Wähler. Da ging es Müllproblem im Umgriff des Grünwalder Stadions angehen und größere Abfallbehälter aufstellen. Das ist ein Antrag auch vom 6.11.2023 gewesen, also aus dem letzten November. Da gab es jetzt eine Antwort vom Baureferat. Und den möchte ich mal so mit den wichtigsten Passagen zitieren. Auf den öffentlichen Flächen rund um das Grünwalder Stadion sind aus Sicherheitsgründen keine Abfallbehälter installiert. Auch im Stadion selbst sind keine Abfallbehälter angebracht, da die Erfahrung gezeigt hat, dass diese oft angezündet werden.
Ja, okay.
Ich musste ein bisschen schmunzeln, wenn ich
Das wäre
ehrlich
mir
bin.
noch gar nicht so
Und
aufgefallen,
dann
das ist doch.
geht es weiter. Der auf den Boden geworfene Müll wird von der Reinigungsfirma des Referates für Bildung und Sport beseitigt. Der Müll wird danach in einem abgesperrten Bereich von der Reinigungsfirma in 13 großen Mülltonnen entsorgt. Das Baureferat hat noch letztes Jahr mit den zuständigen Behörden einen Ortstermin vereinbart, um die Reinigungsabläufe nach Fußballspielen zu verbessern und eine zeitnahe Reinigung rund um das Stadion zu erzielen. Ebenso wurde die Vertragsfirma der Landeshauptstadt München in diesen Prozess mit eingebunden und der Reinigungsturnus auf dreimal die Woche erhöht. Zusätzlich gibt es eine Sondervereinbarung mit der Vertragsfirma, nach dem Fußballspiel die öffentlichen Flächen vor dem Stadion zeitnah zu reinigen. Ich möchte jetzt
Aha,
mal
die
folgende
Sitzberger
Theorie aufstellen.
informiert.
Ich möchte jetzt mal in den Raum stellen. Vor allem die aktive Fanszene ruft jedes Spieltag darauf auf. Hinterlasst das Viertel möglichst sauber. Achtet aufs Viertel. Das wird von vielen getragen. Dass 15.000 Menschen nicht gar keinen Müll machen, ist auch klar. Dass es Flaschenfriedhöfe gibt, wo Flaschensammler sich dann bedienen oder denen sogar die Flaschen in die Hand gedrückt werden, ja. Ich würde jetzt aber mal in den Raum stellen, dass mehr Müllbehälter dafür sorgen würden, dass auch mehr Müll dann dort in die jeweiligen Behälter kommt und dass das noch einfacher funktioniert, den Arbeitsaufwand der Straßenreinigung oder der Reinigungsfirmen ein bisschen minimieren würde. Und ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass in Giesing rund ums Grünwalder Stadion die Mülltonnen brennen.
Ja, immer. Also du kannst ja in Giesing keine 5 Minuten eine Mülltonne rausstellen, weil die fängt ja fast von selbst Feuer. Das ist
Also
ja wirklich, also eine abenteuerliche Begründung.
ja, und das Baureferat geht aus, dass mit dieser Darstellung das Thema der Antrag auch abschließend behandelt ist. Also, ich musste ein bisschen, wie gesagt, ich musste ein bisschen schmunzeln.
Es, ja.
Und ein anderes,
Schreibtischtäter.
ja, und ein anderes Thema, das noch aufgeploppt ist, es gibt einen Stadtratsantrag, mal zu überlegen, was macht man denn mit Türkgücü? Kleiner Blick noch Richtung Münchner Ostpark. Die werden ja aller Voraussicht nach nächstes Jahr tatsächlich zumindest einen Teil ihrer Spiele im Dante-Stadion austragen, nachdem sie aus dem Grünwalder raus müssen. Jetzt gibt es die Überlegung, die Bezirkssportanlage zu ertüchtigen am Ostpark für Regionalliga. Da, wo Türkgücü auch seine Geschäftsstelle in einem Container hat und sich die Anlage mit drei anderen kleinen Münchner Vereinen teilt. Ich bin gespannt, ob und wie das umsetzbar wäre. Da müsstest du, glaube ich, Flutlicht erneuern, da muss eine Tribüne hin, da bräuchtest du Parkplätze. Spannende Idee.
Denn
Irgendwie.
die Frage
Aber
ist,
zeigt
wer
auch das
spielt nach?
Stadiondilemma in München nochmal.
Die Frage ist, wer spielt dann nach 2025 in diesem Stadion? Wenn Türkgücü nicht mehr ist. Nee, keine Ahnung, das ist jetzt ein Unkenruf. Aber was die betreiben, ist schon auch, das ist schon abenteuerlich. Es ist
Ja.
fast schon, jetzt mittlerweile fast schon so die Frage, wie wohin mit Opa, wohin mit Türkgücü?
Ja. Das ist auf es ist
Keiner
auf
will sie
ganz vielen
haben.
Ebenen.
Und ja, also
Es ist
hausgemacht,
auf ganz
viele
vielen Ebenen
hausgemachte
schwierig. Es
Probleme.
ist richtig viele hausgemachte Probleme bei Türkgücü, denselben Fehler gefühlt immer wieder begehen.
Ja.
Und dann hast du aber da parallel das Thema Stadionthematik in München, die einfach so dermaßen damit offengelegt wird. Aber wie gesagt, Thema für einen eigenen Stammtisch. Wir blicken zum Abschluss wie immer nochmal nach links und rechts im Löwenkosmos, was am Wochenende so los war. Die Profis, das haben wir gehört, mit einem 1:1 in Regensburg. Die U21 mit einem 0:0 beim TSV Kottern. Die Löwinnen haben, die erste Mannschaft hat nicht gespielt, weil der Gegner SG Röhrmoos Schwabhausen nicht angetreten ist. Also Sieg auf dem Papier für die Löwinnen erste Mannschaft. Die zweite Mannschaft hat ein Schützenfest mit einem 8:0 gegen den FC Perlach gefeiert. Und die dritte mit einem 14:0-Sieg beim TSV Großhadern. Und die vierte Mannschaft mit einer 2:3-Niederlage beim TSV Großhadern 2. Haben wir sonst noch? Habe ich einen vergessen? Die Futsal-Löwen wollte ich nochmal nachgucken. Ich glaube aber, da ist die Saison mittlerweile beendet, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wenn ich sie vergessen haben sollte, dann möchte ich mich hiermit ganz hochoffiziell entschuldigen.
Ich
Und
finde
was wir
auch,
nicht vergessen.
ich finde, nach dem 1:1 gegen Regensburg braucht man auch mit Blick auf die Profis nicht groß hadern.
Richtig. Einfach nur richtig. Und was wir an diesen Montagabend, an dem wir aufzeichnen, nicht vergessen dürfen, wir gratulieren herzlich Bayer 04 Leverkusen zur deutschen Fußballmeisterschaft.
Oder wie Jan-Arge Fjørtoft sie jetzt genannt hat, Bayer never losen.
Ja.
Mit Abstand der beste Wortwitz unter all den Vize-Cousins und Meister-Cousins und was weiß ich. Also Bayer never losen ist, ich hoffe, der hat Bestand über die Saison hinaus. Da kann Leverkusen jetzt selber noch was dafür tun. Aber der war 1A, finde ich.
Absolut. Nein,
Aber ja, herzlichen
Glückwunsch und
Glückwunsch, ja.
die Szenen da in der Bayer Arena bemerkenswert. Da siehst du, was ein Titel auslösen kann.
Und aus meiner Sicht ist da auch
Definitiv.
das Sportfoto des Jahres entstanden. Es kann nicht mehr besser werden. Schaut mal, einige Kanäle haben das gepostet, unter anderem Sky Sport. Es ist ein DPA-Foto nach dem 4:0. Florian Wirtz dreht ab, jubelt zuerst und dann fängt er an, quasi zu beschwichtigen, weil die Fans schon quasi im Entgegenfallen über die Bande. Das hat ja was von Hallenfußball gehabt, nach dem, ja, eigentlich vorm 4:0, die Tore schon geöffnet, die Spieler, die Fans standen ums Spielfeld herum. Also es
Wahnsinn.
war sensationell, wie auf einem Sportplatz. Und dann, als Florian Wirtz das 4:0 schießt, kommen ihm schon alle entgegen. Und das ist wie so ein Wimmelbild. Also er mit dem Rücken zu den Fans und dann die Fans im Hintergrund. Man sieht, in jedem Gesicht sieht man was. Und dann der eine reißt die Eckfahne raus und der Ordner jubelt mit. Und der andere Ordner versucht, den Fan abzuhalten und fällt über die eigenen Beine. Der andere liegt. Also sensationell. Schaut mal auf Sky Sport. Sportfoto des Jahres aus meiner Sicht.
Absolut.
Pure Emotion.
Alex, mach mal den Deckel drauf auf die 142. Ist doch jetzt ein bisschen länger geworden, als wir gedacht hätten, aber hey, an einem Stammtisch schwatzt sich's gut.
So
Dann
ist das.
verweisen wir immer auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads, wobei auf Twitter ist der Bergfest-Kanal mittlerweile sehr ruhig aus Gründen. Giesinger-Bergfest@gmx.de für Ideen, Anregungen, Wünsche, alles, da könnt ihr uns erreichen. Und natürlich abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter, abonniert uns auch gerne auf YouTube. Und dann verbleiben wir einfach mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch und bleibt vor allem eins: Löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.